Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, liebe Gäste. Das ist was ganz Besonderes, dass wir so viele Gottesdiener im Moment haben aus, oder soll ich sagen, Königskinder aus Südafrika. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, es ist 20 Jahre her, 5 Jahre bevor wir in die Gemeindearbeit eingestiegen sind. Da hatten wir eine große Gebetsveranstaltung von lauter Pastoren und Missionaren von Every Nation. Damals hieß das noch Morningstar, International, His People, genau, in Innsbruck. Und da sagte der leitende Pastor, gab mir das Mikrofon, und da waren ungefähr 100 Pastoren. Was ist denn mein Wunsch, mein persönlicher? Mein persönlicher Wunsch ist, schickt jeden verfügbaren Südafrikaner nach Deutschland. Und ich rede mir seit Januar den Mund fusselig, und ich mache das gerne. Und zwar rede ich über das Königreich Gottes. Und es ist so wichtig, dieses Königreich Gottes. Und ich habe das damals erlebt in Südafrika, als ich das erste Mal in Südafrika war. Das war in Johannesburg, ich glaube vor 20 Jahren, mit meinem Freund Matthias Scheuchner. Und wir haben damals, ich glaube, er hat geweint während dem Gottesdienst. Das, was wir da gesehen haben, ich glaube 6.000 oder 8.000 Menschen im Gottesdienst am Sonntagvormittag, das war einfach gewaltig. Das war so außergewöhnlich. Und wir haben gesagt, boah, das müssen wir unbedingt in Deutschland erleben. Und was ich damals noch nicht gemerkt habe, aber was ich jetzt so auch erst nach über 30 Jahren gläubig sein, was mir erst letztes Jahr aufgefallen ist, dass unsere deutschen Bibelübersetzungen diesen König wegzwicken. In unseren deutschen Übersetzungen, in allen Übersetzungen, bis auf einer, der von dem ehrenwerten protestantischen oder evangelischen Pfarrer Bruns, aber der übersetzt auch nicht durchgängig, wird immer nur Reich Gottes übersetzt. Reich, sein Reich, sein Reich, sein Reich. Der König wird weggezwickt. Und ich hatte das Vorrecht, dass ich in jungen Jahren Englisch und Französisch ein bisschen tiefer studieren durfte, weil ich dort beruflich in diese Richtung ging. Spanisch habe ich nur Grundlagen vermittelt bekommen, Italienisch auch. Und ich habe mal nachgeguckt in den anderen Übersetzungen. Im Englischen wird immer von Kingdom gesprochen, Königreich, im Neuen Testament. Ich habe einfach heute für die Gäste, die heute hier sind, auch das erste Mal, ich habe noch mal ein bisschen in der Statistik geblättert, die ich mir damals zusammengestellt habe, wo ich damals mit Pastor Wolfi drüber gesprochen habe, unserem Pastor von der Gemeinde in London. Wir haben 89 Kapitel in den 4 Evangelien. Insgesamt davon 82 Erwähnungen des Königreichs Gottes beziehungsweise Königreich der Himmel. Und in diesen 82 Erwähnungen, umgerechnet auf die Gesamtkapitelzahl, ist das jedes, also 1,085 Kapitel, also fast in jedem Kapitel ist die Rede vom Königreich Gottes oder Königreich der Himmel. Nur bei uns wird er konsequent weggezwickt. Man spricht also nur vom Reich. Und wenn ich die Verkündigung anhöre von unseren Gemeinden, und das ist so schön zu hören, auch für mich persönlich wichtig gewesen, viele Jahre in meinem Glaubensleben, dass mein himmlischer Vater, mein Schöpfer, in erster Linie Vater ist. Und das ist so wunderbar, auch die Versöhnungsbewegungen, die wir erlebt haben in Deutschland, auch hier in Nürnberg, dass er Vater ist. Aber wenn ich ganz selbstkritisch damit umgehe, mit der Tatsache, was wir in den Gemeinden oder was die Gemeinden heute predigen, dann habe ich manchmal das Gefühl, es ist nur das Vatermäßige. Es ist nur, dass wir im Wohnzimmer sitzen des Vaters und wo immer wir und wann immer wir zusammenkommen, den Vater zelebrieren und den Vater preisen. Aber, liebe Gemeinde, wir haben ja nicht nur den Vater, sondern der Vater hat auch einen Job. Der Vater ist König. Und was ich immer wieder erlebe, wenn ich mit Christen zusammenkomme, auch im Beruf, es ist mehr und mehr der Vater wichtiger. Und manch einer hat das gar nicht auf seinem Schirm, dass der Vater auch König ist, dass der was zu tun hat, dass der im Regierungsgeschäft ist. Und dass dieser Vater natürlich Kinder hat, und das sind die sogenannten Königskinder, du hast es vorhin gesagt in deiner Einleitung. Und diese Königskinder, das ist niemand anders als du und ich. Nur die allermeisten blenden das aus. Die denken, naja, ich bin Sohn des Vaters, okay. Und mein Leben ist ein Leben im Wohnzimmer des Vaters. Nein, wir brauchen jeden einzelnen Königssohn in der Welt. Und deswegen haben wir nächste Woche eine Gebets- und Fastenzeit, denn ich will heute drüber reden, über den Software-Download. Ich habe das versucht, ein bisschen der jungen Generation anzupassen. Dem Augenblick mal, ich bin ja, darf ich meine Folie, danke. Ich habe ja leider nicht alle Folien dabei. Ich hatte den Stick zu Hause vergessen. Ich bin heute früh extra früh aufgestanden, um meine Predigt vorzubereiten, sozusagen zweisprachig. Aha. Zum Einstieg nochmal, dein Königreich komme. Ich habe das König hinzugefügt, mit freundlicher Erlaubnis von dem größten protestantischen Verlag in Deutschland. Der hat gesagt, das dürfen Sie gerne machen. Wir unterstützen Sie auch dabei, eine Bibelübersetzung rauszubringen, wo Königreich übersetzt wird im Neuen Testament. Augenblick. Wie bitte? Wo wäre ich ohne meine Frau? Preist dem Himmel, erpreist dem Herrn. Dein Königreich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir haben es vorhin gesungen. Das ist das Motiv sozusagen und das ist die Leitstelle für meine Predigt, auch heute. Und ich habe das Einzige, was ich gerettet habe, meiner Datei, das sind die Bibelstellen, die jetzt folgen. Ich habe sie für unsere Gäste auf Englisch auch rausgesucht, aus der NIV. Das ist die New International Version Übersetzung und bei uns im Moment die Hoffnung für alle. Dort heißt es im Lukas 16, Vers 16, und das ist eine entscheidende Bibelstelle, und die möchte ich gerne zurufen, all diejenigen, die heute predigen in der Stadt Nürnberg und über die Grenzen der Stadt Nürnberg hinaus, das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes, ich füge hinzu, dem Täufer. Von da an, eine ganz wichtige Zäsur, wird das Evangelium vom Königreich Gottes gepredigt und jedermann drängt mit Gewalt hinein. Das ist die eine Bibelstelle. Die andere Bibelstelle, also wir haben einmal die Zäsur, ab Johannes der Täufer wird die gute Nachricht vom Königreich Gottes, das Evangelium vom Königreich wird gepredigt. Nicht das Evangelium, irgendeins, die gute Nachricht, dass wir alle wiedergeboren werden müssen, dass wir uns zum Vater bekehren müssen, ist alles recht, alles schön. Aber hier heißt es, von da an wird das Evangelium vom Königreich Gottes gepredigt. Und in Matthäus 25, Vers 34, das geht jetzt ein bisschen ans Ende, also das sage ich mal, ist jetzt der Anfang dieser Zäsur, da heißt es, dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt Gottes Königreich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereitet hat. Also wenn irgendjemand wissen will, was ist die Bestimmung, was ist meine Bestimmung, dann kann ich dir das ganz klipp und klar beantworten. Unumwunden, und das ist nicht nur diese eine Stelle, ich habe gleich noch zwei mehr, aber diese kann ich leider nicht hinbeamen. Du bist Königskind und du wirst eines Tages das Königreich Gottes in Besitz nehmen. Hier heißt es, es wird ein Zeitpunkt kommen, da wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Königreich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch eingerichtet hat. Dein und mein Erbe ist es, ein Königreich zu besitzen. Und nun habe ich leider, muss ich hier auf meine Notizen zurückgreifen, das kann ich nicht an die Wand beamen, aber ich bitte euch, schreibt euch das auf, notiert euch das. Und da heißt es, ich habe zwei Bibelstellen, da geht es um das Ende der Zeiten, aus Matthäus 24, Vers 14. Die rettende Botschaft, Matthäus 24, 14, die rettende Botschaft vom Gotteskönigreich wird auf der ganzen Welt verkündigt werden, damit alle Völker sie hören. Also, die rettende Botschaft oder die gute Nachricht oder das Evangelium, wovon? Vom Gotteskönigreich wird auf der ganzen Welt verkündigt werden, bis alle Völker sie hören. Dann wird das Ende kommen. Aber, preis dem Herrn, noch eine schöne Bibelstelle über das Ende. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 24. das zeigt, wie das Ende beginnt, sozusagen. Dort heißt es, danach wird das Ende kommen, wenn er, Gott, seinem Vater, das Königreich übergeben wird, nachdem er alle seine Feinde vernichtet hat. Was passiert? Was ist hier die Rede? Hier ist die Rede davon, dass Jesus seinem Vater, dem König, Vater König, das Königreich übergeben wird, nachdem er alles Böse vernichtet hat, alles, was ihm widerstanden hat, das heißt hier alle seine Feinde. Der König nimmt das und dann gehen wir zurück auf Matthäus 25, 34 und da heißt es, dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, hier, und ihr erbt jetzt dieses Königreich, das von Anfang der Welt für euch als Erbe vorbereitet und zubereitet war. Und ein ganz wichtiger Punkt für uns Christen alle ist ein Schlüssel, möchte ich sagen. Und zwar, ich gebe dir, Jesus spricht zu Petrus im Kapitel 16 des Matthäusevangeliums von verschiedenen Schlüsseln, von Schlüsseln zum Himmelreich, vom Königreich der Himmel. Er spricht von verschiedenen Schlüsseln. Er sagt zu Petrus, diese Schlüssel gebe ich dir. Sagt nicht den Schlüssel, mehrere Schlüssel. Ein Schlüssel ist das Gebet. Und zwar Gebet und Fasten. Warum ist das ein Schlüssel? Und das ist ganz einfach zu erklären. Jesus selber hat gebetet und gefastet. Und wir werden ja überall trainiert auf der ganzen Welt. Sage ich mal, in allen, auch in Südafrika. Wir werden trainiert, Jesu nachzufolgen. Seine Schüler zu sein. Im Englischen heißt es schön Disciple, dieses Wort liebe ich so. Ich habe mit dem deutschen Übersetzung Jünger so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Es wird so religiös, Jünger. Was ist ein Jünger? Ein Schüler, Disciple, ist ganz was anderes. Ein Schüler ist nämlich der, der seinem Lehrer zuhört, seinem Professor. Eigentlich heißt Rabbi Professor auf unsere heutigen Begriffe übertragen. Also, und ein Schüler ist derjenige, der nachmacht und der das lernt von seinem Lehrer, was ihm vorgemacht wird. Jesus Christus, er predigte das Evangelium. Er predigte das Evangelium vom Königreich Gottes. Und was hat er gemacht? Er hat gebetet und er hat gefastet. Wir wissen von dieser einen ganz langen Gebets- und Fastenzeit, 40 Tage in der Wüste. Warum hat er das gemacht? Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, das war die Vorbereitung für seinen Dienst, dass er durch die Menschen gehen konnte und sah, eine Frau berührt ihn an seinem Saum und schwupps, sie ist geheilt. Er sagt zu einem, hey, was willst du, dass ich dir tun soll? Oh Herr, ich bin seit 38 Jahren ein Krüppel. Steh auf, nimm deine Matte und wandle. Er geht rum und er hat einfach nur zum Teil Leute nur berührt. Er hat gesagt, werd wieder sehend. Er sagt zu einem Dämon, hey, verlass ihn. Also er hat Menschen freigesetzt und sie konnten plötzlich dieser Dämon, der den Mann stumm gemacht hat, er gebietet diesem Dämon, denn er muss sofort gehen und der Mann kann sofort wieder reden. Es ging alles, ich sag mal, mehr oder weniger im Nu. Aber die Jünger haben verstanden, das sehen wir ganz klar im Lukas-Evangelium Kapitel 11, dass dieses im Nu, das hatte eine Vorbereitungszeit. Da sagen nämlich die Jünger im Lukas-Evangelium Kapitel 11 im Vers 1, Herr, ich möchte es euch vorlesen, weil es so klar ist. Da heißt es, und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war, Jesus. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Interessant. Auch Johannes der Täufer lehrte seine Jünger zu beten. Und die Jünger sehen, was der alles macht, mit welcher Vollmacht er über diesen Erdball gegangen ist. Und sie fragen ihn, hey, sie sehen ihn aber auch beten. Und ganz offensichtlich, wir wissen aus Markus 1, Vers 32, früh morgens stand er auf. Nebenbei bemerkt, früh morgens beginnt im Vordern Euren so um 4 Uhr. Früh morgens stand er auf, noch bevor der Tag anbrach, also vor 4 Uhr, ging er an einen einsamen Ort und betete da selbst. Das heißt, das war Arbeit, Gebetsarbeit. Und da hat er seine mehr oder weniger Vollmacht, ich sage jetzt mal mit meinen menschlichen, unvollkommenen Vorstellungskräften, dort hat er sich trainiert, dort hat er das empfangen. Diese Kraft und diese Vollmacht, oder sagen wir es, ja, ich kann es nicht besser ausdrücken, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Dort hat er sich vorbereitet für diesen Dienst unter den Menschen, dass er nur noch berühren musste, nur noch sagen musste, sei frei, und sie wurden frei. Und die Jünger sehen das und sagen zu ihm, du, lehre uns zu beten, bitte. Also wir wollen nicht irgendwie beten, sondern bitte lehre uns zu beten, zeig uns, wie wir beten. Und nun ist ja ganz wunderbar dieses Gebet aus Matthäus Kapitel 6, dieses ganz bekannte Mustergebet. Dort heißt es ja, dass wir das Vaterunser, nennen wir so das Mustergebet, und es fängt ja an mit unser Vater im Himmel. Und aber was ganz entscheidend ist, und da komme ich später noch drauf, eine Vokabel, da ein Wort, über das ich später noch reden möchte. Aber ich möchte noch einmal kurz verharren an dieser Stelle mit der langen Vorbereitungszeit und dann mit diesem vollmächtigen Dienst, wo Jesus nur durch die Reihen geht, wo teilweise Leute ihn nur berühren. Das hören wir auch von Paulus übrigens und auch von Petrus später in den Zeugnissen der Apostelgeschichte. Teilweise reichte ein Schatten, dass die Menschen geheilt oder frei wurden. Aber das waren auch Männer des Gebets. Und das, ich will das mal weltlich runterbrechen, die allermeisten von euch wissen ja, ich habe natürlich auch einen Job wie die meisten von euch. Und wenn wir zusammensitzen und beraten über Grundsatzentscheidungen, das ist so alle 4 Wochen, treffen wir uns im Geschäftsführer- und Vorstandskreis. Und da geht es auch um Grundsatzentscheidungen. Und da sage ich euch, da wird manchmal 3, 4, 5, manchmal 6 Stunden beraten. Da sitzen 6, 8 Leute, Erwachsene zusammen, alles Männer und Frauen aus dem Beruf, alle mit Verantwortung, alle mindestens Geschäftsführer. Und was machen sie? Sie diskutieren und überlegen, sie wägen ab und hin und her. Kündigen wir nicht den Vertrag? Machen wir einen neuen Vertrag? Werden wir da Mitglied oder nicht? Stundenlang. Und das hat mich so erinnert an dieses Vorbild von Jesus, diese stundenlange Arbeit. Und ich habe mich gerade kürzlich, war ich in einer Situation, ich gehe raus aus dieser Besprechung, gehe in meinen Verantwortungsbereich und sage zu einer Mitarbeiterin, also wir haben entschlossen, wir kündigen diese und jene Verträge. 5 Verträge kündigen wir, entweder fristgemäß oder kurzfristig, aber jedenfalls einvernehmlich mit den jeweiligen Parteien. Wir kündigen diese, wir steigen aus diesen Verträgen aus. Ganz schnell gesagt, wir kündigen diese Verträge. Da folgt dann ein Einzeiler hinterher, werden dann auch gekündigt. Aber die Beratung, die Entscheidungsfindung, dieser eine Satz, wir kündigen diese Verträge, aber was da davor sitzt, diese 2 oder 3 Stunden Beratung, das kriegt in der Regel gar keiner mit. Und ich glaube, wir haben hier etwas, was wir noch gar nicht erkannt haben, und das ist die Kraft des Gebets. Was wir noch nicht erkannt haben, ist, dass wir, wenn wir wirklich wollen, wie wir auch in dem Mustergebet beten, dein Königreich komme wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten nicht, dein Reich gehe und wir hinterher. Unsere Bestimmung ist hier erdlich, ist hier auf der Erde. Wir sind dazu bestimmt, du und ich, eine Königsherrschaft eines Tages zu übernehmen. Bis dahin, so gut und recht versuchen, Gottes Königreich und seine Prinzipien zu erforschen, und hier umzusetzen, dort wo wir sind als Christen, haben wir die Möglichkeit, seine Werte, seine Gedanken, das was ihm wichtig ist, seine Moral, seine alles was das Königreich Gottes auszeichnet, dort umzusetzen am Arbeitsplatz. Dass die Menschen merken, hier ist es anders. Hier werde ich fair behandelt, hier werde ich gerecht behandelt, auch gerecht entlohnt. Und hier ist es anders, hier ist das Klima anders, hier ist die Atmosphäre anders. Und damit das passiert, und wir haben da, glaube ich, ich habe drüber nachgedacht, ich habe mich mit anderen unterhalten, ich habe anderen zugehört. Warum sind die Gebetsveranstaltungen, die Gebets- und Fastenveranstaltungen, die am dünnsten besuchten Veranstaltungen, am stärksten besuchten Veranstaltungen sind, wenn man Propheten einlädt, dieser Hang nach was mystisch, boah, da kommt jetzt jemand, der sagt mir was über meine Bestimmung oder wo die Reise hingeht, was in Deutschland, ich kann dir das auch sagen, was alles passiert. Hier steht alles in seinem Wort drin. Es, wenn der Ralf hier wäre, er würde sagen, ja, aus dem Buch Micha, es ist nichts Neues auf der Erde, nichts Neues. Also es ist alles schon da gewesen. Wir erleben Kopien, vielleicht nicht so geballt, aber selbst Naturkatastrophen sind schon da gewesen. So, es ist das Gebet. Es ist das, dass wir zu wenig Gebetserhörungen erlebt haben, was uns ja nicht motiviert, in Gebetsveranstaltungen zu gehen. Wir Menschen sind so, dass wir sagen, naja, jetzt bete ich mal, haben wir mal ausprobiert. Ich war am Anfang auch, wenn ich mich hier, kann mich auch ganz genau erinnern, damals mit Peter Kirner, wir sind ja nun schon gemeinsam über 30 Jahre auf dem Weg, der ein oder andere, auch Edeltraut, Ralf. Ach, Gebet- und Fastenveranstaltung, da sind wir hin. Und das war eigentlich auch gut besucht. Aber es kam eine Zeit in meinem Leben, da habe ich gebetet. Das Gegenteil ist passiert. Ja, ich habe was Gutes erwartet, was Schlechtes ist passiert. Und das ist dann, wenn das einmal passiert, naja, denkst du dir, naja, okay, es passiert zweimal, es passiert dreimal. Und ich habe eine Phase, die allermeisten von euch wissen das, in meinem Leben gehabt, auch mit meiner Familie. Da war es sehr schwer. Da hast du gebetet, du hast das Gefühl, deine Gebete, die kommen gerade bis an die Decke und dann fallen sie wieder runter. Wo ist Gott? Und wenn man natürlich solche Erlebnisse hat, und ich bin ja kein Einzelfall, ich bin ein ganz normaler Mensch aus Fleisch und Blut, wie jeder von uns, haben Untersuchungen ergeben, dass der menschliche Geist eben so funktioniert und wir sind dann motiviert, wenn wir spüren, wir werden verstärkt. Wir haben Erfolgserlebnisse. Nun ist es natürlich kein Erfolgserlebnis, wenn wir beten und es passiert nichts oder es passiert das Gegenteil oder es passiert was Schlechtes. Und da gibt es ein paar ganz einfache Prinzipien, die wir beachten müssen beim Beten und auch beim Fasten. Dieses Mustergebet, das sogenannte Vaterunser, das gibt eigentlich ganz klar vor, wie wir zu beten haben. Und die wichtigste Vokabel, jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, die wichtigste Vokabel, über die ich jetzt kurz sprechen möchte in diesem Zusammenhang, ist das Wörtchen in diesem Vaterunser, ist das Wörtchen uns. Vaterunser. Davor heißt es in Lukas 11, Vers 1, ein Jünger sagt, Herr, lehre nicht mir das richtige Beten, sondern lehre uns das richtige Beten. Vater unser, der du bist im Himmel. Und hier sind wir schon in diesem Uns, in diesem Unser, in dieser Gemeinschaft. Und das ist so wichtig. Es ist viel motivierender, wenn wir zusammenkommen als Gemeinschaft und wissen, hey, wir sind jetzt mehr als zwei oder drei. Dort hat Christus verheißen, dass er die Gebete erhört, aber nicht alle, sondern er erhört die Gebete, die im Willen des Vaters sind. Wenn wir Christus beobachten, was er genau gesagt hat, Johannes Kapitel 15 oder Kapitel 17, das hohepriesterliche Gebet, ich tue nichts, das, was mein Vater mir sagt oder was auch er tut. Christus war in der vollständigen Übereinstimmung mit seinem Vater und er hat das getan, was er wollte. Es geht also darum, nicht mehr um das Uns, sondern es geht auch um das, dass wir erkennen, dass wir den Willen Gottes runterbeten müssen auf die Erde. Und da müssen wir, bevor wir ins Gebet gehen, ganz selbstkritisch eigentlich erstmal unsere eigenen Systeme auch in den Gedanken runterfahren. Deswegen sagt Gott oder sagt Jesus zu den Jüngern, also wenn ihr betet, dann zieht euch zurück und geht in ein stilles Kämmerlein. Das heißt zunächst nicht, dass wir uns, wenn man das genau erforscht, diesen Sinn dieses Ausspruchs, dass man sich wirklich in ein Zimmer einschließen muss. Das mag auch helfen. In erster Linie ist gemeint, dass der Beter zurückfährt, dass er sich absondert von Geräusch, dass er sich absondert von Ablenkung jeder Art, dass er in einen ruhenden Ort kommt und dass er dort Ruhe hat und erstmal zur Ruhe kommt. Und das ist mal die Grundvoraussetzung, dass er die Stimme des Vaters hören kann. Und wenn wir dann kommen wir, wie eine andere Gemeinde hier das so über viele Jahre praktiziert hat zu diesem, oder ich glaube immer noch praktiziert, zu diesem sogenannten hörenden Gebet, dass erstmal sehr viel Zeit aufgewandt wird, um Ruhe zu schaffen, auch in der Gruppe, und dann zu hören, was der Geist sagt, was Gott sagt, was der Vater sagt. Und dann zu beten. Und im Königreich Gottes ist es wichtiger. Wisst ihr, was meint ihr, was ist wichtig im Königreich Gottes? Das Individuum oder die Gemeinschaft? The individual or the community? die Gemeinschaft. Es gibt diesen schönen Begriff im Englischen Commonwealth. Leider ist das Königreich, die Königreiche, die wir hier als Vorbild haben, sind nicht die allerbesten und sind bei weiß Gott kein Vorbild. Aber verschiedene Begrifflichkeiten wie das Königreich oder das Vereinigte Königreich, ich denke jetzt an England, oder der Commonwealth, ist ja auch aus England. Commonwealth heißt eigentlich oder heißt genau übersetzt gemeinsamer Wohlstand. Das ist das, was Gott auf dem Herzen hat und was eines Tages auch kommen wird. Es wird ein Königreich kommen, das nach seinen Regeln und nach seinem Wort, nach seiner Verfassung erlebbar und erfahrbar sein wird. Und dort heißt es Commonwealth, nicht Individual Wealth. Gemeinsamer Wohlstand, nicht einzelner Wohlstand. Sind wir schon bei einem weiteren Punkt, warum wir oftmals Gebetsveranstaltungen so dünn besuchen. Wir sehen, Gott tut Wunder in dem einen und in dem anderen Leben. Er hat hier Heilungen stattfinden lassen, auch in unserer Gemeinschaft. Männer und Frauen von Süchten befreit, gleichzeitig ein anderer wird schwer krank. Es ist die gleiche Gruppe. Das erzeugt Misstrauen im Herzen, tief innen drin, Unglauben. Aber da ruft Gott dir zu und sagt, schau nicht auf das, was vor Augen ist. Und das ist die Aufgabe von uns als Prediger. Wir müssen auf das schauen und euch das predigen, euch Mut machen und sagen, egal was wir sehen und wenn es noch so nach Hoffnungslosigkeit aussieht, wir haben einen lebendigen Gott. Fakten sind das eine, die Wahrheit ist das andere. Er ist ein Souverän, er kann jederzeit ändern. Er kann heilen, er kann frei machen. Wir haben das alle schon erlebt. Ich habe neulich mal zusammengezählt, ich bin gerade dabei, so ein bisschen Stationen aus meinem Leben ein bisschen so zu sammeln. Ich habe eine Stoffsammlung gemacht, ich weiß nicht, 7 oder 8 Mal vor dem Tod bewahrt. Einmal da war eine Notlandung dabei, hatte ich das kürzlich erwähnt, oder ein beinahe Absturz mit dem Flugzeug. Es war mit Sergej, heute ist er leider nicht da, mich 4 Mal überschlagen mit dem Auto auf der Autobahn. Wir steigen so aus. Sergej hatte eine leichte Blessur. War 7, 8, 9 Mal Erlebnisse, wo ich eigentlich, das reicht für 7, 8 verschiedene Leben. Ich habe selbst an meinem Leben erlebt, damals war ich noch nicht gläubig, aber auch danach habe ich Dinge erlebt, wo ich sage, boah, das hätte ich nicht gedacht. Ich weiß aber nicht, warum Gott dem einen oder anderen Fall, den einen oder anderen Einbruch zulässt. Aber eins weiß ich gewiss, es dient nicht dazu, es soll nicht dienen, dass wir demotiviert sind, sondern es soll uns eigentlich dazu motivieren und in die Gebetsgemeinschaft treiben, dass wir beten für uns. Und für uns heißt, wenn ich es mir genau in mich hineinhöre, wenn ich das Wort genau studiere, dann geht es in erster Linie um den anderen und nicht um mich. Die ermutigsten Gebete sind für mich, die ich höre von den anderen. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ihr Lieben. Wenn ein anderer betet, sage ich, boah, das hat mir Mut gemacht. Das habe ich schon oft erlebt. Ihr Lieben, und da, es geht nicht nur um dieses Gefühl, dass man sich dann gut fühlt und weiter betet, sondern wenn wir das in unserem Geist erfassen, dann haben wir die besten Voraussetzungen, dass die Autorität, die uns zugesprochen ist, diese Exousia, Lukas 10, Vers 19, was heißt, wir werden auf Schlangen und Skorpione treten können, dann wird das manifest, dann wird auch der Glaube in uns wächst dann. Jeder von uns hat ein Maß an Glauben zugeteilt bekommen. Keiner von uns hat keinen Glauben. Wir haben jeder ein Stück Glauben bekommen. Das sagt Römer 12, Vers 2b, ganz klipp und klar, jedem ist ein Maß zugeteilt. Und wir müssen diesen Glauben einsetzen. Und wir müssen daran glauben, dass etwas passieren kann, was anders ist als das, was wir sehen. Wir müssen unsere Augen trainieren, unsere geistlichen Augen. Und das tun wir im gemeinschaftlichen Gebet. Wenn wir noch einen oben draufsetzen, im Fasten. Und das ist mehr als nur, wie ich meine Frau vorhin gesagt hat, so liebevoll, na ja, dann lass da halt mal Fernsehen weg oder ein Stück Schokolade. Also in meinem Fall ist das schon, ich muss eine ganze Menge weglassen, eigentlich alles. Also ich habe mir fest vorgenommen, ich will jetzt mal wieder eine Woche durchziehen, wenn es geht, nur mit Wasser und Saft, vielleicht das ein oder andere an Vitaminen. Einfach um an den Punkt zu kommen, dass wir dieses Erleben, diesen Download vom Himmel auf die Erde, wie wir beten sollen in diesem Mustergebet, dein Königreich komme, wie im Himmel, so auf Erden, ihr Lieben. Und es hat eine ganz, ich weiß nicht warum, aber eins der größten ja, Anfechtungen, oder ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ist, dass wir in diesen Bibelübersetzungen in den Deutschen diesen König nicht haben. Ich habe mir das angeguckt auf der Landkarte, das, wo heute überall Englisch gesprochen wird, wo Französisch gesprochen wird und Spanisch, wenn ich Südamerika nehme, USA, die Vereinigten Staaten, aber auch selbst Englisch als Weltsprache. Als ich 81 in Tokio war, das allererste Mal, dann war in meinem von den Gideons, eine Gideon-Bibel in meinem Hotelzimmer. Da lag auch das Ding von Buddha, die Schriften, aber es lag auch eine Gideon-Bibel und die war auf der einen Seite chinesisch oder beziehungsweise in Katakana, japanische Lautschrift, und auf der anderen Seite war Englisch. Englisch. Das heißt, ich möchte sagen, Englisch ist so ziemlich, deckt so ziemlich alles ab. Ich weiß nicht, wie es in China ist, da habe ich null Ahnung, da kenne ich mich nicht aus. Weiß nicht, wie es in Russland ist, wie die russische Bibel, sage ich, ist leider nicht da, was da steht. Aber es, ein großer Teil, vielleicht sogar die Mehrzahl, die große Mehrheit auf der Welt, liest von einem Königreich. Und es wird immer mehr vom Königreich Gottes gepredigt, noch nicht in allen Gemeinden. Aber hier in Deutschland ist es überfällig. Denn gerade meine Generation, bin groß geworden in der Schule, wenn wir Geschichte hören, die deutsche Geschichte, da hört man sehr oft das Wort Reich. Aber dieses Wort Reich hat eine völlig andere Bedeutung. Und das Reich Gottes, naja, da denkt man sich, er ist halt ein Reich und dann ist halt Gott der Vater. Aber es ist so wichtig. Warum? Weil ich immer wieder auf Leute stoße, auf Leute treffe mit einer exzellenten Ausbildung, die dann meinen, sie tun Gott einen besonders großen Gefallen, im vollzeitlichen Dienst in der Gemeinde zu arbeiten, im Missionsfeld oder wo auch sonst. Wir brauchen jeden Einzelnen. Das größte Missionsfeld sind unsere Vorstandsetagen. Das größte Missionsfeld sind da, wo die Aktionäre zusammenkommen und bestimmen, wer wird als Vorstand eingesetzt. Das sind die Missionsfelder. Und da brauchen wir Männer und Frauen mit einem wiedergeborenen Geist. Da brauchen wir Männer und Frauen, denen die Werte des Königreichs Gottes auf Erden wichtig sind. In Johannes 17 sagt Jesus in seinem hohepriesterlichen Gebet, ich bete nicht, dass du sie wegnimmst, Herr. So wie ich viele Jahre, die allerersten Jahre in meinem Glaubensleben, in unserem Glaubensleben, haben wir geglaubt, irgendwann kommt dann die Entrückung und husch, schnell weg. Und dann lässt du hier alles da und dann, naja, danach mir, der Teufel, der haut dann alles kurz und klein. Nein, das ist nicht so. Der ein oder andere, ich will das gern vertiefen, ich kann dir Quellen zeigen im Internet, Vorträge und so weiter. Es ist nicht so. Das hohe priesterliche Gebet ist auch nicht so. Es sagt, dein Reich, dein Königreich, komme. Wie im Himmel, so wollen wir das auf Erden haben. Ich habe euch ein paar Bibelstellen hingelegt, wann das Ende kommt, wenn das Königreich Gottes gepredigt wird. Und was am Ende ist, es wird von Jesus dem Vater gegeben. Der Vater nimmt es und er sagt zu denen in seiner Rechten, so, die Feinde sind jetzt alle besiegt, jetzt kriegt ihr das Königreich. Und ich sage statt ihr, mal ganz kühn, wir. Also ihr Lieben, damit wir uns vorbereiten oder damit wir uns in unserem Modus, eine neue Kreatur zu sein, Königskind zu sein, Gottes Willen hier auf Erden umzusetzen, damit wir uns in diesem Modus trainieren, fasten und beten wir jetzt eine Woche, bis die Schwarte kracht, sage ich jetzt mal, ganz unbiblisch, aber einfach mal so meinem Temperament entsprechend. Weil wir, wenn das, Sirmi, du das übersetzt hast. Wir brauchen das. Und zwar, das uns steht im Vordergrund. Und dazu gehören auch die Gemeinden in dieser Stadt. Dazu gehört Gemeinsam für Nürnberg und alle Pastoren, die sich da angeschlossen haben, auch die, die sich nicht angeschlossen haben. Dazu gehören alle Gemeinden hier in unserem Nürnberg und eigentlich über die Grenzen Nürnbergs hinaus. Aber dort hier gerade in Nürnberg formen wir ja gerade so eine große Liebesgemeinschaft. Und ich habe zu dem Leiter gesagt, Matthias Bartel, und wir haben demnächst jetzt am Freitag ein Treffen, da sind wir zu viert, konspirativ sozusagen, wo wir nur darüber reden, wie predigen wir das Königreich Gottes, wir als Geschäftsleute, dass wir uns eine Plattform schaffen, wo wir als die ganzen Könige hier zusammentrommeln, die großen und die kleinen Könige aus Nürnberg, und wo wir mal das in aller Deutlichkeit hervorheben und betonen. Wir haben einen Auftrag. Und wir müssen andere junge Leute, gerade die Studenten, motivieren, diesen Auftrag anzunehmen. Und ich werde weiter predigen. Ich höre nicht auf mit dem Königreich Gottes. Ich habe mir schon überlegt, ich komme eigentlich viel zu selten dran. Im Moment bin ich alle 4 Wochen dran, 5 Wochen. Wir hatten so einen Einschub mit der Reformation, wo wir über die verschiedenen Eckpfeiler der Reformation gesprochen und gepredigt haben. Aber ich habe mir vorgenommen, ich werde mir die Predigerbrüder schnappen und sagen, Leute, wir müssen alle 3 Prediger über das Königreich Gottes predigen. Jeder gerne mit seinem Schwerpunkt, aber das ist mir noch zu, da sind mir die Flanken noch zu offen. Denn an den Bibelstellen sehen wir, und das war ein Teil der Stellen, die anderen habe ich ja euch in den letzten Monaten schon gezeigt, aus dem Neuen Testament, gibt ja über 82. Das ist der Beschleuniger, wann das Ende der Zeit kommt, wann Christus den Sieg hier tatsächlich vollenden wird, haben wir gelesen. Die Predigt des Evangeliums vom Königreich. Nicht nur von der Bekehrung. Repent or perish. Tu Buße oder vergeh. Sondern nee, vom Königreich. Seine neue Schöpfung. Und in diesem Sinn, ihr Lieben, möchte ich euch, ich sehe heute eigentlich, dann verspare ich mir diesen aus 1. Thessalonicher Kapitel 5. Hätte ich euch noch was vorgelesen, aber ich belasse es hierbei. Ihr Lieben, lasst uns zusammenkommen ab morgen Abend im Café drüben und unsere Brüder und Schwestern aus Südafrika durch unser Gebet und durch unser Fasten flankieren sozusagen in ihren Anstrengungen den Boden bereiten, dass die Studenten offen sind für das Evangelium vom Königreich. Okay? Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu wunderbarem Namen für dein Wort. Ich danke dir, Gott, für das Vorrecht, dass ich dieses Wort verkündigen darf. Ich danke dir, Vater, für das Vorrecht, dass es meine Kinder auch tun. Es ist ein schierer Gnadenakt von dir, und ich danke dir dafür, Herr, dass dem so ist. Danke, dass du mir hier den Rücken freigehalten hast, Herr, dass ich frei dienen kann. Und dort, Herr, wo du mich prüfst und testest, wo ich noch an der einen oder anderen Kette hänge, bitte ich dich, Gott, dass du mich frei machst. Und ich bitte stellvertretend für uns als Gemeinschaft, mach uns frei, Herr, wo wir noch gebunden sind, ob durch Schulden, durch finanzielle Verpflichtungen, durch Krankheit, durch was auch immer. Ich bitte, Herr, mach uns frei. Lass dein Geist kommen, Herr. Offenbar dich uns zu unserer Bestimmung. Setz uns frei, dass wir hinausgehen in diese Stadt, den Hoffnungslosen Hoffnung predigen, dass wir den Gefangenen Freiheit predigen, uns in die Freiheit führen und dass wir für die Kranken, wenn wir sie für sie beten, auch die unter uns, in unseren eigenen Reihen, dass sie geheilt werden. Ich möchte das Gebet auch mit einschließen, himmlischer Vater, die Angehörigen unserer Familien, die ungläubig sind, allererst mein Vater, Herr, dass er seinen Blick auf dich richtet. Aber nicht nur mein Vater, sondern alle ungläubigen Angehörigen. Auch die Verwandtschaft meiner Frau, die Verwandtschaft derer, die hier sitzen, meiner lieben Geschwister. Überall, wo sie dich noch nicht erkannt haben, Heiliger Geist, wir wollen dir den Weg bereiten durch unser Gebet, durch unsere Fürbitte und durch unser Fasten. In Jesu wunderbarem Namen. Und das ganze Volk sagt Amen. Habt eine gesegnete Woche, ihr Lieben.